Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Lifehacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz.
Servus.
Hallo.
Das Spiel mit dem Feuer ist brandgefährlich und ich finde es immer wieder erschreckend, teilweise auch faszinierend, was alles passieren kann, wenn gewisse thermische Quellen nicht sachgerecht angewandt werden.
Es geht also heute um Brand?
Ja, das kann man sagen.
Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
Es kommt ein Fall zum Aufruf, der sich in Island zugetragen hat, aber wie so oft bei unserem Podcast ist es eigentlich in dem Fall irrelevant. Exemplarisch ist es für einen Brand in einem Mehrparteienhaus, wie wir das auch schon hier in Ulm hatten, wie das aber auch in anderen Städten stattfindet. Und zu dem Fall bin ich gekommen, indem mich die Polizei angerufen hat, als einer der Spurensicherer vor Ort war, wo das Haus noch gebrannt hat und die Feuerwehr schon im Einsatz war.
Also bist du sehr, sehr früh in die Sache einbezogen worden. Das Haus hat noch gebrannt. Was ist passiert? Hast du dich in Gefahr begeben?
Ja, so spektakulär war es nicht. Es hat auch nicht mehr lichterloh gebrannt, sondern als die Polizei angerufen hat, waren die sozusagen in den Endzügen der Löscharbeiten. Und man hat mir mitgeteilt, beziehungsweise der Polizei vorher mitgeteilt, dass es zu einem Brand gekommen ist. Das ist ein Haus gewesen, das unten zwei Parteien hatte und im ersten Stock eine Partei. Und dass unten die beiden Parteien sich wohl aus dem Haus entfernen konnten und man zwei Menschen, also ein Pärchen, noch sogar gesehen hat. Also es gab Zeugen, die auf der Straße standen und gesagt haben, sie haben noch gesehen, wie die beiden am Fenster standen, als das Haus brannte und versucht haben, irgendwie aufs Fenster zu klopfen oder irgendwie hier auf sich aufmerksam zu machen.
Die wollten raus.
Ja, irgendwo. Also man konnte es nicht wirklich deuten.
Schrecklich, schrecklich.
Ja, ja, das muss also ganz schön brutal gewesen sein.
Die Zeugen wollen ja...
Und konnten nichts machen. Oh, ja, ich meine, die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort, aber als die schon da war, hat man die auch nicht mehr gesehen. Und somit war jetzt die Frage, ist da wer? Stimmen die Zeugenaussagen? Wo sind die? Und es hat sich dann, nachdem das Feuer so gelöscht war, dass man das Haus betreten konnte, herausgestellt, dass das Haus eben sehr schwer zu betreten war, dass es zum Teil einsturzgefährdet war, sodass letztlich ich überhaupt nicht rein durfte. Es sind dann mehrere von der Feuerwehr und einzelne von der Spurensicherung in das Haus, zum Teil mit eben Sicherungsmaßnahmen, und sind in den ersten Stock. Und dann bin ich mehr oder weniger live per Videokonferenz zugeschaltet worden, weil die wollten sichern, wie die beiden Personen aufgefunden wurden. Das kann man natürlich fotografisch sichern, aber es war auch eine relative kurze Zeitspanne nur möglich, weil die haben nicht gewusst, wie lange das Ganze hält, das Dach, das da noch zum Teil da war und zum Teil verbrannt war. Das heißt, es war nicht möglich, hier eine ruhige, klare Spurensicherung zu machen, sondern es musste relativ schnell gehen. Und deswegen wurde ein Video gemacht, das aber auch gleichzeitig mir gestreamt wurde. Und ich war im telefonischen Kontakt mit denen, um mit dabei zu sein, wie die aufgefunden wurden, was die Situation war. Und dann letztlich hat man versucht, die beiden aus dem Haus zu bringen, was gar nicht so einfach war, weil Großteile eben verbrannt waren.
Du hast denen Anweisungen gegeben, was du jetzt noch brauchst oder welche Informationen dir weiterhelfen würde.
Genau, wobei das Komplizierte war eigentlich eher zu sagen, okay, wie kriegen wir die da runter? Also was ich da noch brauche und was das, also auch die Spuren waren in dem Fall sekundär, weil es einfach auch um die Sicherheit der Leute vor Ort ging, weil es echt, also die Gefahr war einfach da, dass es zusammenfällt. Aber man hat es geschafft, die beiden rauszubringen. Also es war eine sehr schwierige Bergung, aber das ging letztlich.
Es ist so schrecklich, dass das eine Bergung geworden ist und keine Rettung.
Ja, natürlich, klar. Also eine Rettung wäre mit Sicherheit allen Beteiligten lieber gewesen. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, war ein Mann und eine Frau, haben wir beide obduziert nacheinander. Und was man vielleicht vorab sagen muss, wenn man jetzt so einen Leichnam obduziert, der Brand ausgesetzt ist, da gibt es ja von bis. Also du hast manchmal Brandopfer, die haben eigentlich fast gar nichts Thermisches, also da sieht man an der Haut nichts. Die waren dann so einem starken Ruß ausgesetzt oftmals, dass sie an einer Kohlenmonoxidintoxikation verstorben sind. Das Thema hatten wir in unserem Podcast Lüften. Also Kohlenmonoxid ist ja ein Stoff, der sozusagen das Hämoglobin besetzt und man deswegen keinen Sauerstoff mehr im Blut aufnimmt und dann letztlich keinen Sauerstoff im Körper mehr hat und aus diesem Grund stirbt. Es gibt aber auch Leute, die eben dem Brand direkt ausgesetzt sind und dann eben so stark verbrannt sind, dass hier zum einen so ein Schockgeschehen entsteht, zum anderen natürlich aufgrund der Hitzeeinwirkung, ja, des Verbrennens, da gibt es Stichwort Neunerregel, das kennt vielleicht der eine oder die andere. Die Neunerregel besagt im Prinzip, wie man abschätzen kann, welche Flächen in Prozent im Verhältnis zum Gesamtkörper, zur Gesamtkörperoberfläche verbrannt sind. Und da ist quasi der Arm entspricht 9%, der Kopf entspricht 9%, der Hals ist nicht 9%, sondern der ist nur 1%, der ist ja auch kleiner. Und dann die Extremität bzw. der Rumpf setzt sich auch jeweils aus 9% Anteilen zusammen. Also das Bein sind dann insgesamt 18%, der Rumpf vorne sind 18%, der Rumpf hinten sind 18%. Und so kann man dann sagen, quasi wie viel verbrannt ist und wie gefährdet dann die Person ist. Das Ganze ist bei Kindern ein bisschen anders. Bei Kindern, je nachdem wie groß und wie alt, aber hier mal grob gesagt, macht der Kopf und Hals 18% aus, Arm 9%, Bein 14%, Rumpf vorne 18%, Rumpf hinten 18%.
Also diese Bereiche, die du gerade genannt hast, zählen immer 9% und so komme ich denn, wenn ich den Körper durchgehe, irgendwann auf 100. Und wie viel darf nun verbrannt sein?
Man sagt so ab 70.
70% verbrannte Haut, das größte Organ, was wir haben.
Ah, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark verbrannt, wie fit ist die Person. Ja, also bei einer Einschätzung, wann jemand stirbt, also auch beim Kohlenmonoxid, kommt es ja immer auf den Gesamtkomplex an. Ne? Ja. Alter, physische Gegebenheiten, Raucher, Nichtraucher. Als Raucher ist man ja schon ein bisschen Kohlenmonoxid gewohnt. Ne? Okay, Schatzi.
Aber also es ist jetzt so, du kannst einer Kohlenmonoxid-Intoxikation sterben. Du kannst sterben, weil einfach zu viel von deinem wichtigen Organ Haut zerstört ist.
So kann man es ungefähr sagen, ja.
Noch an irgendwas?
Wenn man jetzt sehr viel heißes Gas einatmet.
Da gibt es so eine Lähmung oder sowas.
Genau, ne? Also Laryngospasmus, Bronchospasmus. Das nennt sich dann so ein reflexinduzierter Atemstillstand, mehr oder weniger ist das. Ja.
Okay.
Also wenn quasi hinten im Rachen.
Wie erkennst du den?
Der wird schwierig. Der ist schwierig. Ja. Also alles, was reflexartig passiert, hinterlässt wenig Morphologie oder keine. Ja. Also das ist schwierig dann. Und oftmals ist bei einer Obduktion ja auch das Gesamtbild, was einem dann sozusagen eine Aussage gibt, hat die Person noch gelebt? Das ist ja auch sehr wichtig. Vitalitätszeichen abzuklappern. Also habe ich den Rauch eingeatmet? Das heißt, ich habe dann so schwarze Schlieren in der Lunge bzw. in der Luftröhre. Und hier muss ich sie im unteren Drittel der Luftröhre haben, weil oben sozusagen im oberen Bereich, also vor dem Kehlkopfeingang, das kann einfach noch reinkommen passiv. Dann, was ich schon gesagt habe, Kohlenmonoxid, das kriege ich ja nur ins Blut, abgesehen davon, wenn ich Raucher bin. Aber da sind wir so, je nach Buch, zwischen 8 bis 12, 15% maximal. Also wenn ich dann irgendwo bei 20, 30, 40 und höher bin am Kohlenmonoxidgehalt, dann weiß ich, okay, die Person hat gelebt. Kann auch so ein bisschen sagen, wie lange die Person gelebt hat. Weil wenn ich natürlich nur ein paar Sekunden, Minuten überlebt habe und dieses Rauchgas eingeatmet habe, also dieses Kohlenmonoxid sich gebildet hat oder angedockt ist sozusagen an mein Hämoglobin, das ist anders, als wenn ich dem länger ausgesetzt bin.
Wie war es denn im konkreten Fall? Waren die verbrannt?
Die waren entsprechend ihrer Auffindesituation, ich sage jetzt mal ganz böse, angekokelt. Die Frau wurde neben dem Fenster aufgefunden in so einer Rückenseitlage. Und da, wo der Körper Kontakt mit dem Boden hatte, da war natürlich die Exposition an Hitze nicht so stark wie die Bereiche, die nach vorne oben geschaut haben. Und sie war insgesamt weniger verbrannt als er. Er wurde an der Tür aufgefunden und zwar so ein bisschen eingekauert Bauchlage. Und die Tür und der Türrahmen hatten schon Feuer gefangen, sodass man sagen muss, dass er einer höheren thermischen Exposition ausgesetzt war. Dementsprechend war bei ihm die Oberhaut auch teilweise schon richtig verbrannt. Und die Reaktion, die man dann hat, wenn so eine Haut thermisch ausgesetzt ist, ist, dass die Haut sich zusammenzieht. Dass die natürlich teilweise schwarz verkokelt ist, je nachdem, welche Hautschichten und wie tief die Verbrennungen kommen. Und die Person geht dann auch in so eine Fechterstellung, Embryonalstellung über. Also die Gelenke kontrahieren, die Muskeln kontrahieren, die Gelenke beugen sich, sodass man tatsächlich dann am Fundort oder auch letztlich wir dann am Obduktionstisch einen Leichnam hatten, der eben aufgrund der hitzebedingten Muskelschrumpfung und der Beugekontraktur so eine Stellung eingenommen hat. Und, das ist auch sehr interessant, Personen, die aufgrund einer Hitzeeinwirkung sterben, haben eine relativ straffe Haut, aufgrund der Hitzeeinwirkung, schauen immer jünger aus. Deswegen ist auch eine Identifizierung, finde ich, immer sehr problematisch, anhand von vielleicht noch irgendwelchen Gesichtszügen, die vielleicht noch da sind, oder Körpermerkmalen oder sowas, weil man sich da extrem täuschen kann, weil es halt einfach verändert ist.
Interessant. Hat das was damit zu tun, dass die Flüssigkeit irgendwie aus dem Muskel schwindet? Also diese Muskelschrumpfung, die du beschrieben hast.
Auch, aber auch thermisch. Also das ist die Flüssigkeit hat gar nicht so viel mit zu tun, wobei je nachdem der Körper ja schon auch kocht, dass wenn du da jetzt reinschneidest, ja, hast du zum Teil wirklich Muskelfleisch, das ausschaut wie gekocht, gebratenes Fleisch, wie man es auch kennt. Ja. Auf jeden Fall, im vorliegenden Fall hatte sie ein Kohlenmonoxid-Level von knappen 70% und er von knappen 50%, also da war ein Unterschied.
Jetzt ordne uns mal bitte diese Zahlen ein, was die bedeuten, und vor allen Dingen auch im Zusammenhang damit, dass man ja wusste, dass sie länger gelebt hat als er.
Das
oder beziehungsweise wurde, länger agiert hat,
genau, am Fenster. Genau, wurde angenommen. Ja. Genau, ja. Also man weiß, dass Kohlenmonoxid ungefähr eine 250-fach höhere Affinität zum Hämoglobin hat als Sauerstoff. Die Sauerstoffaufnahme dadurch blockiert ist. Und ab 25-30% sagt man, dass es Richtung toxisch geht und ab 50-60 komatös letal, also schon tödlich sein kann, je nachdem, wie man benannt ist. Also wie man körperlich fit ist. Natürlich, jüngere Personen können das mehr verkraften als ältere. Aber wir sind da auf jeden Fall im tödlichen Bereich bei beiden gewesen. Und wir können einfach auch sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass die Zeugenaussagen dahingehend stimmen, dass sie noch länger agiert hat, weil sie dann auch länger eingeatmet hat, dementsprechend höheren Kohlenmonoxidgehalt aufgewiesen hat und dass sie wirklich am Fenster dann kollabiert ist. Und er hat wohl mutmaßlich versucht rauszukommen, hat es aber nicht geschafft, weil eben alles verbrannt war. Und es gibt dann in solchen Situationen auch immer einen Sachverständigen, also einen Sachverständigen für eben so eine Feuerentwicklung.
Ja, Brandsachverständige, genau. Ja.
Und der schaut sich das Ganze an, der im Idealfall auch sich die Obduktion mit anschaut oder zumindest das Obduktionsergebnis, weil der muss sagen, ist das Feuer an einer Stelle entstanden, was dann eher akzidentiell sein kann, oder ist es an mehreren Stellen entstanden, was natürlich untypisch ist für einen Zufall, ja, also für einen Unfall, und war ein Brandbeschleuniger involviert. Das ist übrigens auch was wir im Rahmen der Obduktion immer schauen. Also erstens riecht der Leichnam nach irgendeinem Brandbeschleuniger, also Benzin oder ähnliches. Und was dann gemacht wird, ist, dass die Lungen, ja, also das Lungengewebe, wird dann speziell entnommen, beziehungsweise also Teil davon asserviert, und die werden luftdicht verschlossen, sodass man dann im Nachgang untersuchen kann, ob hier im Gewebe irgendwelche verdampfenden Stoffe drin sind, wie beispielsweise Benzinreste oder ähnliches.
Das wäre ja dann aber ein eingeatmeter Benzinrest oder Brandbeschleuniger unmittelbar vorm Tod. Hat sich der denn da schon niedergeschlagen? Und was ist mit demjenigen, der zum Beispiel an der Tankstelle arbeitet? Hat er das latent?
Das ist eine interessante Frage. Es ist halt schwierig, jemandem ein Stück Lunge rauszuschneiden und zu schauen, ob er es drinnen hat. Meines Wissens nach wurden auch diesbezüglich keine Biopsien genommen, geforscht. Ist, glaube ich, auch sehr schwierig, sowas zu forschen. Aber es ist eine sehr interessante Frage.
Ja, die Pulmonologen werden da sicherlich irgendwelche Studien haben.
Also diese Frage.
Denn die Dämpfe an der Tankstelle sind ja.
Muss ich sagen, muss ich einfach offen lassen, aber der würde ich gerne nachgehen. Das ist ein guter Aspekt, ja.
So. Was hat man denn rausgefunden?
Also es war kein Brandbeschleuniger in der Lunge der beiden, was aber nicht unbedingt heißt, dass kein Brandbeschleuniger benutzt wurde, weil die ja im ersten Stock waren. Und man hat rausgefunden, dass der Brand unten in einem Ein-Mann-Apartment, Ein-Zimmer-Apartment war das, ein relativ kleines, entstanden ist, und zwar an mehreren Stellen. Und da konnte noch Brandbeschleuniger nachgewiesen werden. Also die Spurensicherung schaut sich ja die verbrannten, teilverbrannten Reste an und macht ähnliche Untersuchungen. Und der Brandsachverständige hat hier gesagt, es wurde definitiv Feuer gelegt. Also es war ein absichtlicher Brand, absichtlich gesetzter Brand, mit Brandbeschleuniger an mehreren Stellen. Und die unteren Parteien im Erdgeschoss haben sich flüchten können, haben noch flüchten können, haben sich retten können. Und der Brand ist dann quasi die Treppe, also schlimmer kann man sich es nicht vorstellen, die Treppe hoch, ja, war eine Holztreppe.
Oh Gott, und hat die da oben gefangen.
Hat die da oben gefangen, hat die natürlich entsprechend Hitze und Gas ausgesetzt und sie hatten keine Chance. Es war zu hoch zum Springen, gab keinen Baum, gab nichts. Und die Rettung kam leider zu spät.
Was hat denn der Nachbar, war der es, ja? Also der von unten aus dem Apartment, genau. War das der Bewohner?
Der war das, der das gesetzt hat.
Was ist das für ein Typ?
Der wurde natürlich festgenommen, es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass der das war. Der war auch sehr auffällig am Tatort und man hat auch gleich dann einen Arzt dazu geholt, um zu schauen, ist der haftfähig oder nicht, und hat dann gleich festgestellt, dass er nicht orientiert ist, also dass er sehr wirr geredet hat, dass er nicht genau wusste, was jetzt hier Sache war. Und im Verlauf dann ist rausgekommen, dass er einer psychischen Grunderkrankung leidet. Also er hatte Wahnvorstellungen und war einfach...
Das war bekannt.
Nee, also ja, im Nachgang ist rausgekommen, dass er entsprechende Grunderkrankungen hatte. Es war aber nicht bekannt, dass die so schlimm sind. Also er hatte wohl, muss man jetzt natürlich einen entsprechenden Facharzt konsultieren, um das einem genauer zu erklären. Aber er hat sich zum Zeitpunkt der Brandsetzung in einem geistigen Ausnahmezustand befunden und wurde letztlich vom Sachverständigen, Psychologen, Psychiater als nicht zurechnungsfähig, also nicht schuldfähig in dem Fall,
diagnostiziert. Ja, ich wollte dich gerade korrigieren. Also die Schuldunfähigkeit wurde festgestellt.
Genau.
Denn heißt es ja nicht, dass nicht weiter ermittelt wird trotzdem, aber es findet ein Strafverfahren nicht statt. Weil, das haben wir ja schon mal an anderer Stelle besprochen, die Anklage wird nur erhoben, wenn halt davon auszugehen ist, dass es zu einer Verurteilung kommen wird. Wenn es aber nicht zu einer Verurteilung kommen wird, weil wir hier eben keine Schuld haben in dem Fall, weil der Täter eben keine persönliche Schuld hat, er war ja krank, dann gibt es ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Und in diesem Sicherungsverfahren werden dann Maßregeln der Besserung und Sicherung, wenn sie denn angezeigt sind, verhangen. Aber es sind ja auch eben keine Strafen, aber es sind ja auch keine freiwilligen Angebote, sondern es ist ja schon eine Maßregel, zu der du ja auch mit Zwang angehalten wirst. Und da braucht es natürlich eine rechtsstaatliche
Grund. Muss auch Hand und Fuß haben, genau. Ganz klar.
Und ein Verfahren und eine Prüfung und auch eine Beweisaufnahme und so weiter. Und dieses Verfahren nennt man Sicherungsverfahren. Läuft auch nach den Regeln der StPO. Es gibt weniger Konflikt.
Es ist Potenzial, abgespeckter, glaube ich,
es ist ein bisschen also, abgespeckter.
Man hat, wenn man die Rahmenbedingungen weiß und vor allem das zweifelsfrei ist, das Gutachten, das psychiatrische Gutachten, ja, dann muss man natürlich auch dem Menschen helfen, ganz klar, und das ist ja im Prinzip das Ziel.
Wobei ja, und die Allgemeinheit schützen.
Und also, klar, natürlich, ja, klar.
Ums Helfen und natürlich auch um den Sicherheitsgedanken.
Aber ich finde immer dieser Schuld, man sagt ja immer so leicht, der ist schuld. Ja? Und juristisch natürlich nicht, aber so umgangssprachlich sage ich, natürlich ist er schuld, er hat das Feuer gelegt. Ja? Das finde ich immer so interessant, wie dann die juristische Sprache und die Sprache der Allgemeinheit, also die ich jetzt auch verwende, ich würde sagen, klar ist er schuld. Gell?
Ja, das ist ja die persönliche Schuld. Und wenn er in dem Moment aber zum Beispiel eine andere Person war, zum Beispiel, weil er hochgradig schizophren
war. Ja, das ist ganz klar. Das kann man so dann nicht juristisch oder auch vor allem dann in entsprechenden Strafmaßnahmen.
Dann gibt es ja die Person nicht mehr, die da schuld war. Jedenfalls, wenn ich dann in diesem Sicherungsverfahren feststelle, nee, der ist schon verantwortlich. Da hat sich jetzt ein Psychiater geirrt oder das war alles nicht so, es stellt sich jetzt anders dar, dann kann ich es ganz normal umwandeln in ein Strafverfahren auch wieder.
Also in dem Fall war das nicht so. Da war das relativ eindeutig von Anfang bis Ende und man hat letztlich dann auch die einzige Konsequenz gezogen. Er wurde natürlich nicht schuldig gesprochen, nicht verurteilt, Aber natürlich dann musste in entsprechende stationäre Behandlung und Betreuung. Ich weiß gar nicht, wie lang und ob der da jetzt immer noch ist. Das habe ich dann nicht mehr verfolgt.
Ja, das lässt sich auch schwer verfolgen. Das sind dann alles auch therapeutische Entscheidungen oder Geschichten. Das muss ja fortlaufend geprüft werden, wie verhält er sich? Ist er noch gefährlich? Das ist ja die
An dieser Stelle Frage. Vielleicht, das hast du ja auch schon mal bei einer anderen Podcast-Folge gesagt, es ist nicht so, dass wenn man jetzt sozusagen anfangs eigentlich straffrei davonkommt und in die Psychiatrie muss oder darf, dass das unbedingt eine kürzere Zeit ist.
Es ist kein Wellnessaufenthalt.
Genau, ja. Und es kann auch lebenslang sein, wenn
ja, klar.
Naja, der sozusagen nicht kurativ wieder hinzubekommen ist.
Ja, klar. Ja. Also wenn du halt einen gefährlichen Menschen hast, aufgrund seiner Krankheit, was willst du denn da machen?
Ja.
Einfach nur sichern, therapieren,
versuchen. Es ist natürlich sehr unbefriedigend für alle Beteiligten, finde ich immer so ein bisschen.
Findest du?
Naja, es ist so, es ist ja jemand, der das Feuer gesetzt hat und eigentlich ja nicht wirklich das Feuer setzen wollte. Also er kann ja eigentlich nichts dafür. Ja? Er ist ja krank gewesen. Und trotzdem ist was Schlimmes passiert. Es kann aber keiner zur Rechenschaft gezwungen werden, so richtig. Und die Familien und die Familienangehörigen, ich meine, man hat ja das Bedürfnis irgendwie.
Nee, das habe ich noch nie verstanden. Also dieses.
Ich weiß.
Ich nehme dieses Bedürfnis wahr und ich finde, dass es auch steigt. Also es wird jetzt über die letzten Jahre auch immer stärker, nehme ich das wahr, dieses, ich weiß nicht, ist es Rache oder dieser Schrei nach immer noch härteren Strafen und so weiter und so weiter. Und ich verstehe es nicht, weil es macht jetzt in dem Fall niemanden lebendig und es befriedigt mich doch nicht mehr, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, wenn ich im Gegenteil denke, oh Gott, sie sind an einem ganz, ganz großen Unglück gestorben und es ist eben niemand verantwortlich, dann ist es doch eigentlich ein tröstenderer Gedanke.
Sollte man meinen. Also so wie du das jetzt sehr schön gesagt hast, ist es durchaus ja nachvollziehbar.
Und auch wenn ich eine strafrechtlich verantwortliche Person habe, dann ist das, also die Wiedergutmachungsfunktion ist einfach nicht gegeben im Strafrecht. Ob der jetzt 5 oder 15 Jahre für was auch immer im Gefängnis sitzt, das bringt niemanden zurück. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemandem, auch nicht dem Opfer, eine Zufriedenheit eine Zufriedenheit auslöst, die Länge der Strafe. Also es ist doch immer ein schlimmes Gefühl.
Es ist auf jeden Fall immer sehr tragisch. Ja? Aber wenn wir gerade von Strafe schon reden, was mich jetzt interessieren würde, jetzt haben wir ja einen Fall gehabt, wo der Täter, sage jetzt einfach nochmal, nichts dafür kann. Was ist jetzt, wenn ich einen Täter habe, der nichts dafür kann, aber geistig sozusagen vollkommen zurechnungsfähig ist, aber das Ganze akzidentiell war? Also der typische Standardfall, den es tatsächlich gar nicht so wenig gibt, ist, jemand ist starker Raucher. Noch dazu nimmt er entweder Drogen, starke Medikamente und oder trinkt Alkohol und schläft mit der Zigarette in der Hand ein, merkt nicht, dass die Zigarette noch brennt, hat dann leicht entzündbare Kleidung an, beziehungsweise befindet sich auf einem relativ leicht entzündbaren Untergrund, also irgendein polyesterüberzogene Couch oder irgend sowas, und es brennt dann. Und da kann er ja nichts dafür, weil er hat es ja nicht direkt gelegt und angezündet, das Feuer sozusagen. Was wären da so die juristische Konsequenz oder wer gäbe es eine, wenn der das jetzt überleben würde, sage ich jetzt mal.
Also er wollte es nicht. Und dieses dafür können, wie du es gerade ausgedrückt hast, da ist eben die Frage, hat er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet oder eben nicht beachtet? Also Rauchen im Heustadel, würde ich mal sagen,
ja, das ist, glaube ich, nicht so clever. Im Verkehr
erforderliche Sorgfalt nicht beachtet. Und es kommt dann ganz, ganz sehr auf den Einzelfall an, wie es jetzt ist, im Rauchen auf der Couch, im Bett und so weiter, ob ich da damit rechnen muss, hier einzuschlafen. tatsächlich ist in den Fällen ja so, dass sie auch sonst, hast du ja vorher gesagt, sonst auch noch irgendwie intoxikiert sind durch Alkohol oder Drogen.
Ja, also wenn du ganz klar bist, merkst du ja, wenn die Zigarette an deinen Fingern ist, ja, also, oder runterfällt. Also ja, schläft dann, man ja eigentlich selten damit ein.
Ja, jedenfalls wäre ich bei der fahrlässigen Brandstiftung. Das war ja deine Frage. Also fahrlässige Brandstiftung, ohne dass was dazu kommt, sind wir bei einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe.
Bis zu? Gibt es ein Minimum?
Geldstrafe. Geldstrafe. Also kein zeitiges Minimum in der Freiheitsstrafe.
Aha, okay. Also das ist, wenn ich sozusagen den Klassiker habe mit der Zigarette in der Hand. Wenn ich jetzt eine Stufe weitergehe und sage...
Es ist zum Beispiel angelassener Heizlüfter. Mhm. Das wäre es ja auch. Das ist sicherlich, also ein unbeaufsichtigter Heizlüfter ist sicherlich...
Bügeleisen.
Bügeleisen, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet. Wenn ich aus dem Raum gehe und es nicht ausstecke, dann, genau, da bin ich bei der fahrlässigen Brandstiftung.
Und wenn ich jetzt in unserem Fall das gewollt habe, aber niemanden töten wollte, also nicht wollte, dass jemand anderes zu Schaden kommt, sondern tatsächlich nur meine Wohnung anzünden wollte.
Und dann ist es eine Brandstiftung mit Todesfolge und da ist die Mindeststrafe 10 Jahre und das geht bis lebenslang.
Weil man davon ausgeht, dass das logisch ist, dass wenn ich meine Wohnung anzünde, andere sozusagen mitbrennen.
Naja, in einem Mehrfamilienhaus musst du davon ausgehen.
Ja, ja, klar.
Nee, das ist ein anderer Fall, wenn keiner stirbt, aber jemand sterben könnte. Aber hier sind ja 2 Leute gestorben. Und für den Fall, dass tatsächlich durch die Brandstiftung jemand zu Tode gekommen ist, habe ich halt 10 Jahre bis lebenslang. Warum das auch so ist mit dem lebenslang wie beim Mord, das ist halt die Struktur. Denn eigentlich ist es ja ein Mord. Das Mordmerkmal ist gemeingefährlich. Also denn ein Feuer ist ein gemeingefährliches Mittel, weil eine unbestimmte Anzahl an Menschen bedroht sind.
Weil ich es nicht in Schacht
halten kann. Naja, ich weiß auch nicht, wie viele Feuerwehrleute kommen und dadurch gefährdet sind. Das sind ja auch durch den Brand Bedrohte.
Hm.
Ja?
Okay. Und die oberste Stufe ist ja dann quasi, ich will die oben im ersten Stock umbringen und deswegen zünde ich unten an.
Ja.
Und da bin ich beim Mord, hast du ja gesagt, und das wissen wir.
Genau.
Maximum lebenslang, klar.
Beim Mord oder Totschlag, je nachdem, wie ich die Gemeingefährlichkeit jetzt einschätze. Und das ist, ja, lebenslang bei Mord.
Jetzt sind diese ganzen Konstellationen natürlich in einem sehr tragischen Umfeld und es kann potenziell jemand anderes zu Schaden kommen oder ist zu Schaden gekommen oder auch bewusst wollte, dass derjenige zu Schaden kommt. In welcher Konstellation wäre ich denn auf sicherer Seite, wenn ich jetzt irgendwas anzünden will, weil ich sage, es gibt ein schönes Feuer? Was darf ich denn wo anzünden?
Grundsätzlich ist ja ein etwas anzuzünden oder einen Brand zu entfachen, diese Handlung ist ja nicht strafbar. Ich darf Feuer im Ofen machen, ich darf ein Lagerfeuer machen.
Darf ich das? Also darf ich in meinem Garten immer ein Lagerfeuer machen?
Naja, strafrechtlich. Strafrechtlich darfst du dein Zeug verbrennen. Es ist natürlich die Frage, was jetzt für Verordnungen in deiner Kommune sind oder sowas, ob und wann und wo man jetzt ein Feuer macht.
Also die Stadt kann sagen, man darf in seinem Garten kein Feuer machen.
Zum Beispiel.
Oder sie sagt, man darf ein Feuer machen, aber
nur zwischen 18 und 19 Uhr an diesem und jenem Tag.
Mit der Größe oder und Feuerschale, Stichwort Feuerschale.
Ist genau, ja. Solche Dinge. Aber du kannst deine Sachen anzünden. Darfst deinen Liebesbrief verbrennen.
Aber ich darf doch bestimmt nicht einfach irgendwas anzünden, was entsprechende Dämpfe oder also irgendein Plastik oder sonst wie. Also Müll darf ich ja auch nicht verbrennen.
Also erstmal musst du deine eigenen Sachen. Also fremde Sachen darfst du nicht anzünden.
Müll ist ja, glaube ich, mein eigener dann, oder?
Ja, aber das ist auch, du darfst auch deine, also ich rede jetzt vom Strafrecht. Strafrechtlich darfst du auch deinen Müll anzünden. Du machst dann halt irgendwelche Umweltsachen und so weiter. Aber ich rede jetzt vom SDGB und von den ganzen Branddelikten.
Aber ich kriege ja trotzdem dann eine Strafe. Also wenn die Gemeinde sagt, oder die Umwelt, was ist das für ein Gesetz?
Ja, dann kriegst du halt vielleicht ein Bußgeld.
Okay, also der kleine Pyromane in mir, der kann durchaus in gewissen Rahmenbedingungen sein kleines Feuerchen machen.
Naja, klar, klar. Aber mit der Keule des Strafrechts, da musst du ja ein Rechtsgut verletzen. Du musst mal überlegen, was das ist. Strafrecht, das ist ja wirklich eine Keule, das ist ja wirklich ein ganz, ganz schwerer Einschnitt in und eigentlich unsere aller Freiheit. Und die kommt nicht so schnell, also nicht, wenn du einen Joghurtbecher verbrennst, vielleicht in Zukunft. Aber derweil ist es noch nicht so.
Ja, man denkt halt immer, wenn man irgendwas gegen was verstößt, holen die Nachbarn die Polizei und dann ist man im Strafrecht. So denke ich halt immer. Aber
nein, da ist man nicht automatisch im Strafrecht. Aber Bußgeld und so weiter, das kann es natürlich geben.
Das will man natürlich auch nicht und man sollte natürlich auch nichts verbrennen, ja. Also dass wir jetzt nicht falsch verstanden oder dass ich nicht falsch verstanden werde, ja. Also das ist ja nur hier ein rein hypothetisches Geplänkel.
So, also erste Einschränkung war ja, du darfst keine fremden Sachen anzünden, klar, logisch. Und dann darfst du auch niemanden gefährden. Und zwar weder abstrakt noch konkret. Und deswegen ist es verboten und unter Strafe gestellt, aus dem StGB, wenn es eben diese Gefahr gäbe, dass jemand sich verletzt oder zu Tode kommt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen riesengroßen Berg Gummireifen, die mir gehören, auf meinem Grundstück anzünde, in einem dicht bebauten Gebiet und meine Nachbarn dadurch durch den Rauch irgendwie gesundheitliche Einschränkungen erleiden. Hm. Leichte Rauchvergiftung, Reizungen oder sowas. Da mache ich mich strafbar. Weil ich habe zwar meine Sachen angezündet, aber andere Menschen der Gefahr einer Gesundheitsschädigung ausgesetzt. Und es ist halt besonders gefährlich, auch Dinge anzuzünden, die ich nicht überblicken kann. Und Räumlichkeiten, die dem gewöhnlichen Aufenthalt von Menschen dienen. Zum Beispiel jegliche Form von Wohnung, also auch Wohnwagen oder sowas. Denn es kann ja immer jemand dort sein.
Ja, klar. Und man unterschätzt wirklich, wie schnell sich so ein Feuer ausbreitet und wie heiß es auch wird. Wir haben da mal Versuche gemacht in so einem Container. Da hatten wir einen offenen Container, haben den bestückt mit, ja, eigentlich Alltagsgegenständen, die so eine Einraumwohnung sind. Also eine große Couch war drin, es war entsprechend ein kleiner Ofen drin, es waren Bilder drin, es wurden verschiedene Oberflächen ausgelegt, also Parkettboden auf der einen Seite, dann Holz, Fliesen etc. Und wir haben überall ein paar Blutspuren verteilt und auch Temperaturmessgeräte hingelegt und dann wurde mit einem Brandbeschleuniger das angezündet. Und ich fand es sehr interessant, wie schnell das dann von der Couch übergesprungen ist auf den Sessel und übergesprungen ist auf das Bild und den Boden etc. und auf die Wand. Und auch krass, was für Temperaturen sich da entfacht haben. Also wir haben da wirklich Temperaturen so zwischen 900, 950 Grad gehabt, was, wenn man mal die Literatur anschaut, durchaus normal ist für so einen Hausbrand oder Wohnungsbrand, wobei es natürlich immer darauf ankommt, welches Material, was für ein Luftzug, ja. Ein Brand kann sich ja auch selbst wieder löschen oder quasi stoppen. Aber so 1000 Grad ist was, was man erreicht und vielleicht so als Vergleichswert im Krematorium, also je nach Krematorium natürlich, da sind wir auch nur in Anführungszeichen bei 1200 plus minus ein paar hundert Grad, also manchmal auch 1300, kommt auch immer sehr darauf an, auf die Konstellation der Person, da kann es manchmal auch etwas heißer werden. Aber wir sind in einem Bereich, wo auch Knochen einfach verbrennen. Und da muss man natürlich immer drauf achten, wenn man dann vor Ort ist, was ist letztlich kaputt gegangen durch den Brand? Ist irgendwas vorher passiert? Und ja, wo nichts mehr da ist, da tut sich natürlich auch die Spurensicherung und die Rechtsmedizin sehr schwer.
Und wie schaut es eigentlich mit so Fingerabdrücken aus? Also du hast jetzt über DNA geredet. und Fingerabdrücke, kann ich die, wenn ich jetzt zum Beispiel einen verrußten Raum habe, sind die durch diesen Ruß zerstört? Also wenn sie verbrennen, verbrennen sie, das ist klar.
Ja.
Aber ich meine jetzt durch Hitzeeinwirkung oder Ruß.
Also es gibt Methoden, wie man den Ruß abtragen kann.
Erklär mal, ich finde das nämlich total interessant.
Da wird quasi eine verrußte Wand besprüht. Und dann kann man letztlich das, was sich dann dort ansetzt, also das ist so eine Silikonmasse ähnlich, ja, kann man das dann abziehen und dann zieht man quasi, wenn man Glück hat, das funktioniert nicht immer ideal, aber theoretisch funktioniert es, den Ruß ab und darunter kommen dann die Blutspuren oder auch zum Beispiel die Wand so noch zum Vorschein, dass man hier noch entsprechend daktyloskopische, also spurentechnische Methoden anwenden kann, um Fingerabdrücke unter anderem sichtbar zu machen. Also theoretisch ja, man muss aber sagen, praktisch, was ich vorher schon gesagt habe, was verbrannt ist, ist verbrannt.
Es ja,
ist
ja, aber was verbrannt ist, ist schon klar. Aber was
es gibt Mittel und Wege.
Ja, und ich finde, diese, da ist ja, wird ja viel geforscht und da ist ja viel im Gange von der Spurensicherung, wie man da Dinge. Also eine schwarze Wand kannst du nicht von vornherein abschreiben.
Richtig, das ja, ist ganz klar.
Sondern also
das ist
da gibt es so. Ja wirklich Techniken, die wirklich, das ist ja hochspezialisiert, wer die Wand quasi abtragen und sichern kann und da die darunter liegende Blutspur findet und noch DNA nimmt. Und dann geht es ja weiter in dem DNA-Labor, aus diesem Mini-Mini-Mini-Furzel dann irgendwie noch irgendeine Sequenz zu ziehen.
Wobei ich auch bei unseren Versuchen erstaunt war, da hast du eine Spur und eigentlich bist du gar nicht sicher, ob es Blut ist. Also du weißt es, weil wir das ja markiert haben, aber man sieht es nicht mehr so richtig, kann es nicht mehr eindeutig sagen, nimmt die Spur und kann auch DNA nachweisen. Also die Technik ist da durchaus weiter als das Auge, definitiv.
Riesenkompliment.
Ja. An wen?
An die Forschung, an die Wissenschaft.
Ja, da muss man sagen, das ist... was man alles aus Ruß und Dreck lesen kann. Ja, und das ist nicht das Kaffeesatzlesen, sondern das ist wirklich Wissenschaft. Definitiv. Ja, insgesamt ist Feuer, glaube ich, was oftmals unterschätzt wird und auch faszinierend ist, ist ja klar, hat uns schon seit Urzeiten fasziniert.
Ja, zum Thema Feuer gibt es viel zu sagen, weil es eben so vielschichtig und faszinierend ist. Ich darf euch verraten, Basti ist Rammstein-Fan und zu einem Großteil auch wegen der ganzen Pyrotechnik auf den Shows.
Ja, also das muss man erstmal hinkriegen, so mit dem Feuer zu spielen, das und mit Sprengsätzen und natürlich entsprechenden Sprengmittel und so weiter, aber einfach das so kontrolliert brennen und in verschiedensten Formen wirken zu lassen, dass niemand zu Schaden kommt und das ja in zum Teil geschlossenen Räumen. Also da muss ich sagen, Hut ab. Und das ist natürlich auch was, was wiederum zeigt, dass man unter gewissen Umständen natürlich Feuer durchaus verwenden kann.
Ja, und kontrollieren kann. Aber der Grat scheint mir so schmal zu sein. Ich kenne jemanden, der hatte, also sein Geschäftsmodell, was er entwickelt hat, war im Auftrag irgendwelche Lokale oder sowas anzuzünden, um später dann dem Inhaber die Versicherungssumme zu sichern. Und der hat sich wirklich ganz böse tatsächlich jetzt den Arsch verbrannt. Weil entweder geht's nicht mit dem Brandlegen und es fängt einfach nicht an zu brennen und einen in Brand setzen, also ein selbstständiges sich Erhalten des Feuers ist schwer zu erreichen, oder es kommt gleich zu so einer Explosion oder Verpuffung.
Man dann, sollte es auch lernen, dafür gibt es ja Sachverständige und na gut, dein Mandant war natürlich etwas anders.
Man hatte ihn aufgrund der Verletzung relativ schnell.
Aber das ist was wir auch beurteilen und das ist, sind auch Fälle, wo wir involviert sind, wenn es darum geht, Brandstifter zu quasi überführen. Man verbrennt sich öfter als man denkt und sowohl frische Wunden als auch Narben sind relativ eindeutig als Brandnarben oder zumindest thermische Narben einzuordnen. Also das geht auch.
Ja, tatsächlich. Ich hatte bei Brandstiftungsdelikten jetzt schon oft, dass der Täter auch verletzt war. Ja. Faszinierend. Feuer.
Ja, In diesem Sinne, Feuer frei für deinen Lifehack.
Fire and Ice, unberechenbar.
Definitiv. Mein Lifehack ist zweischichtig. Einmal würde ich sagen, zu allen denjenigen, die mit Feuer bzw. dem Resultat eines Feuers beruflich zu tun haben. Nicht alles, was dem Anschein nach verbrannt ist, ist spurenlos. Also es lohnt sich meistens mehr zu untersuchen und in Augenschein zu nehmen, als man jetzt mit dem bloßen Auge initial vermeint. Und zu allen anderen, passt auf, verbrennt euch nicht die Finger, vor allem jetzt, wenn es Sommer wird. Die Barbecue-Saison hat angefangen und die ist ja bekanntlich nicht feuerlos. In diesem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
Ciao, ciao.